Wir sind Spitzenreiter. Wup, wup. Das Emsland und das Osnabrücker Land sind die beliebtesten Radreiseregionen in Deutschland. Und damit darf sich das Hasetal auch völlig zu Recht Radfahrerdies nennen. Ein weiteres touristisches Merkmal sind die vielen Ferienhäuser und vor allem Ferienhöfe, also zumeist alte Bauernhöfe, die Möglichkeiten zur Übernachtung geschaffen haben. Die Anzahl an Übernachtungen in Ferienhäusern und Wohnungen in Deutschland ist in den letzten 10 Jahren stark gestiegen. Vor allem von 2017 mit 36 Millionen Übernachtungen auf 48 Millionen Übernachtungen im Jahr 2019. Die Zahl ist wohl auch deswegen so gestiegen, weil die beliebteste Aktivität der Deutschen, wenn sie in Deutschland Urlaub machen, der Aufenthalt in der Natur ist. Auf dem 2. Platz ist der Besuch von Sehenswürdigkeiten, danach kommen Spazierengehen und Wandern. Auch Radfahren ist unter den Top 10. Perfekte Voraussetzungen für unsere Region, oder? Mein Name ist Maja Wemhoff. Ich bin 26 Jahre alt und Regionalmanagerin beim Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal. Ich bin hier in Haselünne geboren und war dann für meine Ausbildung in Dortmund und jetzt bin ich wieder zurückgekommen. Und ich möchte auch hier bleiben. Und deswegen möchte ich zusammen mit euch unsere Region ein bisschen besser kennenlernen. Dafür spreche ich mit interessanten Gästen über ausgewählte Themen. Mein Thema heute: Tourismus. Mein Gast in dieser Folge ist Hildegard Westermann. Sie betreibt einen Ferienhof in Hersum im Emsland. Viele der heutigen Ferienhof- oder Ferienhausbetreiber mussten erst in die Rolle des Gastgebers hineinwachsen. So auch Hildegard. Startschuss war bei ihr die Expo 2000, wie sie gleich erzählen wird. Ihr werdet gleich ab und zu das Wort LEADER hören, wie das englische Wort für Anführer. LEADER ist ein Förderprogramm der Europäischen Union zur Entwicklung des ländlichen Raumes. Das Programm unterstützt die eigenständige und nachhaltige Regionalentwicklung in ländlichen Gebieten. Also, Hildegard, dann erzähl doch mal, wie das hier damals alles anfing mit dem Tourismus, beziehungsweise start doch mal damit, wie ihr dazu gekommen seid, einen Ferienhof aufzumachen.
Ja, das ist einfach gesagt so. Ich war auf einer Landfrauenversammlung, das muss so 96 sowas gewesen sein. Da wurde dafür geworben, dass Bauernhöfe, die freie Räume haben oder freie Wohnungen haben, die Gäste aufnehmen sollten, die zu der Expo 2000 aus aller Welt zu uns kommen sollten und wo dann Unterkünfte für gesucht wurden. Und da wir eben die Altenteilerwohnung schon frei hatten, schon ein paar Jahre, und wir nicht so richtig wussten, was wir damit anfangen wollten, kam mir der Gedanke, oh, Urlaub auf dem Bauernhof, das könnte man doch auch mal versuchen. Und dann, ja, habe ich das zu Hause vorgetragen. Die Resonanz war nicht sehr groß, sehr bedenklich alle. Aber wir haben uns denn dazu durchgerungen, eine Beratung von der Landwirtschaftskammer zu uns nach Hause kommen zu lassen. Und dann habe ich meinem Mann versprochen, also wenn die Dame wieder geht und sagt, das ist nichts für uns, das passt hier nicht hin, dann werde ich da auch nie wieder drüber sprechen. Und als die Dame dann ging, hat mein Mann nichts mehr gesagt. Und so sind wir angefangen mit einer Ferienwohnung. Das so war, glaube ich, 97. Also wir haben eigentlich in diesem Jahr unser Jubiläum, silbernes Jubiläum. Wir sind damit unterstützt worden vom Zweckverband Hasetal. Und wir hatten eine ganz tolle Beratung erstmal auch. Die haben uns geholfen, wie wir Werbung machen sollen und wie wir überhaupt bekannt werden. Und es war zur damaligen Zeit so, dass bei der Zweckverband Hasetal Kooperationen mit anderen Institutionen hatten, die quasi uns die Gäste auch zu bewerben und zu uns schicken. Also wir wussten dann zwar nicht, was für Gäste wir bekommen. Also das war dann immer richtig interessant und ja, weiß ich nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Aber es war immer spannend. Ja, was kommt jetzt? Ja, es ist dann wirklich so angefangen, dass wir die ersten Gäste auch dadurch übers Hasetal gekriegt haben. Und so nach und nach kamen dann auch andere Gäste dazu. Ich kann aber gar nicht mal sagen, wie wir das dann gekriegt haben, aber es war ja damals hauptsächlich Printwerbung. Wir kamen in die Kataloge, wir hatten uns dann angemeldet über den Zweckverband Hasetal und wir waren dann beim Emsland Touristik, weil die ja für das ganze Emsland zuständig waren. Und in diesen beiden Katalogen waren wir dann vertreten. Ja, und so ist das dann wohl weitergegangen. Und die Anfragen waren eigentlich sofort von Anfang an eigentlich sehr gut, die Resonanz.
Wie, in welcher Geschwindigkeit seid ihr dann gewachsen?
Wir sind dann, haben wir uns überlegt, wir hatten eine alte Scheune, wo wir Stroh gelagert haben, wo das Korn getrocknet wurde. Und da wir aus gesundheitlichen Gründen, mein Mann, die Landwirtschaft nicht mehr weitermachen konnte, stand das Gebäude leer. Und dann hat mein Mann überlegt, was machen wir daraus? Heuhotel wollte ich nicht machen, weil ich eine Allergikerin bin. Aber dann wohl irgendetwas, was man statt Heuhotel machen kann, also quasi auch Räume nur mit Feldbetten belegt, statt Heu. Ja, dann hatten wir nach 3 Jahren, haben wir das umgebaut und dann hatten wir schon 3 Wohnungen und ein Apartment. Und die Werbung wurde dann weiter, dass wir damals auch Urlaub gemacht haben bei bauernhofferien.de. Ja, so waren wir dann in diese 3 Portalen vertreten. Und Internet gab es damals eigentlich ganz, ganz wenig, eigentlich gar nicht. Es ging alles übers Telefon oder eben über diese Printmedien. Mhm.
Zu Beginn, als das mit dem Hasetal auch alles so losging, wie war zu dem Zeitpunkt so die, ich sag mal, touristische Infrastruktur hier im Hasetal?
Sie war ja sehr ortsgebunden, wollen wir mal so sagen. Also die ging noch nicht so weit, wie es heute über die Internet geht, sondern es war gezielte Werbungen, also dann über Schnitt. Mir fällt das nicht ein jetzt gerade. Messen. Ach so. Die Hasetal ging ja auch, Hasetal, Emsland, also diese Institutionen gingen dann auf Messen, auf Touristikmessen und da wurde dann Werbung für uns gemacht. Diese Verbreitung durchs Internet, die ja heute in die ganze Welt geht, das gab es damals noch nicht. Das war wirklich sehr regional noch. Und wir sind einfach dadurch groß geworden, dass wir dann auch übers Hasetal eben sehr viel Kurse bekommen haben. Wir wurden, wir hatten Fortbildungsseminare, die wir benutzen konnten und dann daran teilnehmen konnten. Und da dann so langsam auch in diese moderneren Medien eingeführt wurden. Ja, wenn man das vergleicht mit heute geht alles nur noch über Internet und Telefon noch. Also Telefon wirklich schon, weil die Gäste ja auch die Telefonnummern auf den Homepagen hat, auf den Portalen. Und die rufen dann auch manchmal direkt an. Oft, wollen wir mal sagen.
Wenn du jetzt mal zurückblickst so auf die Anfänge, gerade auch vielleicht hier so ein bisschen strukturell gesehen, wie das Ganze noch so vor 20 Jahren hier bei uns im Hasetal war, was würdest du sagen, ist so ein großer Aspekt, was passiert ist, was die Region nach vorne gebracht hat, touristisch gesehen?
Die LIDA-Programme. Hasetal ist ja jetzt schon, ich glaube, in der 4. oder 5. Periode von LIDA. Das heißt ja, dass wir sehr viele Programme gemacht haben, wo es Gelder von der EU gab. Und der Tourismus ist immer dabei gewesen bei diesen LIDA-Programmen. Und wir haben dann aus der Basis her, auch die Bauernhöfe, haben immer daran mitgearbeitet, was für uns dann wichtig war. Nicht nur wir, sondern auch dann kamen ja auch die Hotels dazu, die Gastronomie. Wir haben immer versucht, das immer zusammenzubekommen, nicht? Dass wir alle miteinander das machen müssen. Und dass wir da Programme gehabt haben, die dann gefördert wurden von der EU und wir dadurch dann auch viele Sachen machen konnten, wo sonst keine Gelder für gewesen wären. Und das muss ich sagen, das muss man den Vorsitzenden von Gastlichen Hasetal, Herrn Kormann, das muss man sagen, da hatten wir einen sehr guten Meister. Der hat wirklich alles versucht, da eben auch alle zufriedenzustellen. Jede Bereich, der für den Zweckverband ja da ist, auch zufriedenzustellen, also wirklich auch für alle was zu machen.
Mhm. Du hattest zu Beginn gesagt, dass als du das erste Mal die Idee hattest, so einen Ferienhof zu machen, dass bei dir in der Familie nicht so einen Anklang gefunden hat. Was waren so Herausforderungen, vielleicht auch so ein bisschen persönlich gesehen, wenn man anfängt, Leute auf seinen Hof zu holen?
Dass man nie alleine ist. Dass man immer fremde Leute auf dem Hof hat. Aber am Anfang waren unsere Kinder auch nicht so begeistert. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat ein paar Jahre gedauert. Aber wenn unser Sohn heute, der verheiratet ist, zwei Kinder hat, wenn der heute kommt und es ist nichts los auf dem Hof, dann war, was ist denn los? Das ist ja so leise. Also er sagt aber, ich möchte meinen Kindern dieselbe schöne Kindheit gönnen, die wir gehabt haben. Also die sind da dann nachher mit aufgewachsen. Die wussten, dass da nachher es ist immer was. Da waren sie natürlich ein bisschen älter schon. Aber heute, wir sitzen auf unserer Terrasse, uns kann jeder sehen und so. Wir haben ganz offen und wir freuen uns dann immer auch, wenn die Gäste uns grüßen, mit uns sprechen und. Das macht das Leben auf dem Bauernhof aus. Also diese persönliche Betreuung der Gäste, das ist sehr wichtig. Was man in den Hotels ja nicht so hat. Da ist man anonymer. Aber auf dem Bauernhof ist man nicht anonym. Auf dem Bauernhof lebt man mit den Anbietern.
Dann ist bestimmt die Zahl an Wiederholungstätern ganz groß bei euch, wenn ich das mal so sagen darf. Habt ihr viele Wiederkehrer so über die
Jahre?
Ja,
ich glaube, eine Familie, die ist jetzt, glaube ich, schon, die haben, glaube ich, Jubiläum. Die haben, sind, glaube ich, schon 25 Mal da gewesen.
Nein, Wahnsinn.
Die sind aber manchmal dreimal im Jahr da gewesen. Also da waren die Kinder noch in der Schale, in der Babyschale drin und sind mit meinem Mann groß geworden, mit auf den Trecker gewesen und alles. Ja, und die gehen heute in die Lehre, nicht? Also die sind heute schon groß, nicht in die Lehre, nicht, aber die gehen schon von der Schule aus in Praktikas und die kommen noch gern. Die sagen noch jedes Jahr, wenn auch die Eltern fragen, ja, wollt ihr nächstes Jahr wieder? Mama, brauchst doch gar nicht fragen, wir wollen hier wieder hin. Und die haben, was unheimlich toll ist, hier sind so viele Freundschaften geschlossen worden, wo Familien sich heute absprechen, nächstes Jahr Herbst kommen wir alle wieder. Und wir haben das
dann
in diesem
Jahr.
Dann
die Gäste Jahr untereinander.
Untereinander, die haben sich hier kennengelernt und die haben dieses Jahr im Herbst, die eine Woche da waren, die haben alle für nächstes Jahr Herbst wieder gebucht in derselben Woche.
Cool.
Ja, das ist ja das, was uns dann auch freut. Das ist ja eine Bestätigung für uns auch, dass es denen gut geht hier. Den Gästen soll es ja gut gehen. Erholt nach Hause fahren. Und wenn Kinder weinen, wenn die nach Hause müssen, das spricht für uns.
Auf jeden Fall.
Ja.
Gespannt, cool. Die Erfolgsformel für Ferienhäuser oder Ferienhöfe erscheint nur auf den ersten Blick etwas widersprüchlich. Die Gäste sehen sich nach mehr Privatsphäre als zum Beispiel in großen Hotelanlagen. Die persönliche Betreuung der Gäste bis hin zur freundschaftlichen Verbindung ist aber genau das, was diese Art von Urlaub ausmacht. Am meisten interessieren sich übrigens Familien mit Kindern bis 5 Jahren für einen Urlaub auf einem Bauernhof bzw. auf dem Land. Mag ja vielleicht auch damit zusammenhängen, dass man auf so einem Bauernhof ja klassischerweise auch immer Tiere findet. Bei einem Workshop im Rahmen dieses Podcasts habe ich im Jam Center in Meppen Emily und Paul kennengelernt. Und ich habe die beiden zu unterschiedlichen Themen befragt, auch zum Thema Landleben. Und ihre Antworten unterstreichen genau das. Es ist schön auf dem Land.
Die Ruhe. Also in der Großstadt, finde ich, ist immer sehr viel Lärm, sehr viel Hektik. Und ich war auch für 3 Tage letztes Jahr in Berlin. Und das war sehr viel Stress, sehr viel Neues. Ich lebe auf dem Dorf, deswegen war das ein bisschen anders. Ich finde es aber auf dem Land ruhiger, das ist sehr viel entspannter.
Also ich wohne direkt am Wald, das ist ruhig, mein Onkel ist Bauer, ich liebe die Tiere und so. Ich war auch mal im Urlaub in Berlin und da musste man echt viel laufen und es wurde abends echt viel dann spät und so. Aber in Großstädten kann man halt mehr sehen, aber hier ist es dann mehr Ruhe, man sieht mehr Tiere, freie Tiere. Jetzt nicht abgesehen von Katzen und Hunde. Und bei uns ist auch nicht wahrscheinlich die Armut nicht so groß wie in Großstädten. Das ist eigentlich ganz schön.
Bei Hildegard gibt es übrigens auch Tiere. Du hast gerade schon davon gesprochen, dass der persönliche Kontakt natürlich hier auf dem Ferienhof ganz wichtig ist. Wie geduldig muss man denn sein, wenn man einen Ferienhof betreibt, auch mit den Gästen?
Man muss ein bisschen geduldiger sein. Also man geht nach draußen mit der Erwartung, ich werde angesprochen. Wenn man draußen läuft, wird man angesprochen oder ich spreche aber auch Gäste an. Ich habe es von Anfang an immer so gemacht, dass ich gegen Abend auf jeden Fall immer draußen war. Habe ich Blumen gegossen oder sonst was gemacht. Wenn ich die Gäste getroffen habe, habe ich gefragt, wie war der Tag, wo wart ihr denn und was habt ihr morgen vor? Und dass ich dann einfach auch Empfehlungen abgeben konnte. Das machen wir auch heute noch. Wir gehen einfach, Kerstin macht das, wir gehen oft nach draußen hin, sprechen die Gäste an, aber die Gäste sprechen uns auch an. Und das ist unheimlich wichtig. Man muss einfach ein bisschen Zeit investieren, um mit den Gästen zu reden. Ansonsten, wenn man wirklich keine Zeit hat, absolut nicht, darf man nicht nach draußen gehen.
Und so symbolisiert man dann quasi oder signalisiert man dann die Verfügbarkeit quasi. Also wenn du nicht angesprochen werden möchtest, dann gehst du halt rein.
Ja, nee, dann sage ich auch, es tut mir leid, also ich habe jetzt auch, da kann man auch ganz ehrlich mit den Gästen drüber sprechen. Ich habe im Moment ganz wenig Zeit, aber ich komme da ja nochmal zu Ihnen.
Das respektieren die dann auch immer.
Ja, also wir haben eigentlich nie Schwierigkeiten mit den Gästen gehabt. Wie man in den Wald ruft, so kommt es zurück.
Du sagtest vorhin schon mal hier, also ihr habt ja auch Tiere auf dem Hof. Wie funktioniert denn so der Umgang mit den Tieren beziehungsweise mit den Kindern? Ich könnte mir vorstellen, es kommen ja ganz viele unterschiedliche Kinder zu euch. Bestimmt auch welche, die schon Umgang mit Tieren kennen, aber bestimmt auch welche, wo das noch nicht der Fall ist. Wie handhabt man denn solche Kinder?
Also man gibt denen Anleitungen. Also wir haben als Beispiel unsere Hühner. Ne? Also da sind so, die Kinder dürfen ab 11 Uhr dürfen die einen Korb nehmen und dürfen die Eier suchen. Da gehen wir auch nicht mit, dann gehen ein Elternteil mit. Aber da musste ich jetzt schon ein Schild fertig machen, bitte vor 11 Uhr und nach 18 Uhr nicht stören. Weil sonst die Kinder morgens um 6 Uhr schon im Hühnerstall waren. Dann sagt man den Kindern, was die einzelnen Tiere fressen. Wir hatten jetzt im Herbst, es gab in diesem Jahr so viel Eicheln und wir haben ja Kamerunschafe. Und dann war im Troch ganz viele Eicheln drin. Hatten wir die schon rausgenommen, wir wussten nicht, wer es gemacht hatte. Hatten dann den Kindern so gesagt, also hör mal, die Schafe fressen das nicht, dürfte da nicht reinschmeißen. Ich komme an einem Tag, waren wieder die Eicheln drin. Und dann hatte ich die eine Mutter gefragt, ich sage, kann das sein, dass ihre Kinder so fleißig Eicheln sammeln? Ja. Ich sage, schmeißen die bei den Schafen rein? Ja. Ich sage, die fressen das aber nicht. Oh, mein Mann hat extra gegoogelt und hat geguckt, dass die das wohl fressen. Nee, leider nicht. Mhm. Ja, aber dann hat sie sofort gesagt, sollen wir es wieder rausholen? Ja, wäre sehr nett. Mhm. Wie man dann das den Gästen einfach nur sagt, dass das und das nicht geht. Wir haben es auch schon gehabt, dass sie ganz unsanft mit den Kaninchen umgingen und so. Aber dann sagt man das den Kindern, bitte nicht. Das tut denen weh. Das sind Tiere, das ist Lebewesen. Und viele haben hier gelernt, wie man mit Tieren umgeht. Wir haben das sagenhafte Glück, einen Nachbar zu haben, der noch Milchkühe hat. Und da dürfen unsere Gäste immer hin, die dürfen beim Melken zugucken, dürfen Mama mit runter in den Melkstand. Und der Stefan klärt die ganz gut auf.
Dann seid ihr quasi noch eine halbe Bildungsstätte hier.
Ja.
Spannend.
Ja, wenn Stefan dann gefragt wird, er sollte denen doch mal zeigen, wo denn das Schnitzel an der Kuh steht.
Oh, fantastisch.
Dann sagt er, muss ich erstmal schlucken und fragen, ob das wirklich gefragt war. Ja. Die kapierte nicht, dass eine Kuh kein Schnitzel hat, sondern nur ein Schwein.
Ja, cool.
Und es ist auch wirklich vor ein paar Jahren jetzt nicht mehr so, aber wirklich gefragt, warum die Kühe da nicht lila sind. Ne?
Wow, wirklich?
Ja, es gab auch, aber... Ach, wir haben schon alles erlebt, aber es ist einfach nur so, die lernen hier auch viel mit Tieren umzugehen. Und wenn wir sehen, dass da nicht ordentlich mit umgegangen wird, dann wird denen das auch erklärt.
Sind denn Ferienhofgäste im Umgang auch vergleichsweise einfach? Also lassen die sich auch auf sowas ein, wenn man denen nochmal erklären muss, dass man vernünftig mit den Spielgeräten umgeht und so?
Leider nicht immer. Also es ist schon, wir erklären von Anfang an, also dass es eben unser Eigentum ist und dass wir auch möchten, dass alle Gäste davon profitieren können, weil wir auch sehr viel Geld investiert haben und sehr viel Zeit in den Reparaturen investieren. Und wir sagen, also wenn dann nicht ordentlich mit umgegangen wird, dann könnte unsere Stimme auch wohl mal laut werden. Und viele Eltern sagen dann, Gott sei Dank. Die sind dann froh, weil Kinder sich von Außenstehenden eher was sagen lassen als von Erwachsenen. Solange die Erwachsenen da dann nicht ordentlich mit umgehen, da ist es dann ein bisschen schwieriger. Aber ansonsten, Kinder lernen das dann auch. Und wir haben, ja, sind nicht alle gleich. Also es sind wirklich manche dabei, wo man 2-3 Mal was sagen muss. Aber dann verschwindet mal ein Spielgerät, dann ist das mal weg. Und das hilft immer am besten.
Was steht denn bei euch jetzt noch so demnächst an? Wir haben jetzt einmal das Ende der aktuellen Saison. Und du sagtest ja vorhin, dass ihr irgendwie immer versucht, jedes Jahr irgendwas Neues auf den Hof zu bringen. Gibt es da schon irgendwas, was man anteasen könnte fürs nächste Jahr?
Ja, wir bauen also die Scheune, wo die ganzen Spielgeräte drin stehen. Das ist ein alter Schweinestall und die Wände sind marode. Da haben wir Angst, dass die umkippen und deswegen wird das komplett abgebrochen und wird aber wieder neu aufgebaut. Dann haben wir vor, für nächstes Jahr eine Matschküche zu machen für die kleineren Kinder. Und mal sehen, so Kleinigkeiten kommen. Im letzten Jahr hatten wir dann Neues, da hatten wir eine Seilbahn neu gebaut. Und wir versuchen jedes Jahr irgendetwas zu machen, was dann auch für die neuen Kinder wieder.
Wie genau muss ich mir dann eine Matschküche vorstellen?
Eine Matschküche, das ist eine Außenküche für kleine Kinder, die dann Wasser haben, Sand haben. Ja, und da müssen dann auch Geschirr sein, da müssen Töpfe sein, da müssen alles sein, dass die Kinder quasi so im Sandkasten Küche spielen können.
Ich wette, die meisten von euch wussten sofort, was eine Matschküche ist, oder? Also wie bei Hildegard gibt es bei den meisten anderen Ferienhöfen oder Wohnungen in unserer Region super Angebote, um den Urlaub schön zu gestalten. Das Wichtigste ist natürlich, dass die potenziellen Gäste von diesen Angeboten wissen. Und damit sind wir bei der Bewerbung. Früher waren die Gastgeber darauf angewiesen, dass Tourismusverbände und Organisationen für eine Region und damit auch für sie Werbung machen. Heutzutage sind die Möglichkeiten, aber vor allem wegen des Internets, wesentlich größer. Der Anteil der Personen, die in Deutschland das Internet zur Informationssuche für den Urlaub genutzt haben, hat sich seit 2001 verfünffacht. Keine große Überraschung, oder? Und wie wichtig ist das für die Existenz eines solchen Ferienhofes? Würdest du sagen, ihr könntet ohne Website überleben?
Nee. Also 90% brauchen wir Internet. Also was ich jetzt nicht mehr angefangen bin, das ist mit Facebook und Instagram. Aber da habe ich eine ganz liebe Schwiegertochter gekriegt und sie ist damit angefangen. Sie hat auch Kurse gemacht und sie macht auch jetzt diesen Jahr auch wieder Kurse gemacht, um etwas aufzubauen, gerade bei Instagram. Jetzt hat sie noch wieder über Fotografieren mit dem Handy einen Kursus gemacht. Man bleibt dabei. Also man muss jedes Jahr sich immer wieder weiterbilden. Also ohne Weiterbildung wird es nicht gehen.
Du sagtest gerade schon, dass ihr begonnen habt mit viel Printwerbung und das Ganze dann im Laufe der letzten Jahre so ein bisschen mehr ins Digitale geswitcht ist. Wann oder kannst du noch den Moment ausmachen, wo ihr gemerkt habt, okay, jetzt lohnt es sich gar nicht mehr in Print zu gehen, sondern wir setzen jetzt voll auf digital?
Genau nicht. Das ist so ein schleichender Prozess gewesen. Also, weil dann auch die einzelnen Institutionen ja gar nicht mehr Printwerbung für sich auch entschieden haben, keine große Printwerbung mehr zu machen für die Anbieter, sondern nur noch gezielte Printwerbung machen für Programme oder für ein, ja, wie nennt man das jetzt, fällt der Name nicht ein, Pauschalprogramme. Das Wort wollte ich haben. Dass die nur noch Werbung machen für Pauschalprogramme. Und so sind wir da auch langsam rausgekommen. Und ja, wir haben allein dadurch, dass man die Homepage ja hat und ich die auch noch selbst gemacht habe, kommt man da ja viel mehr rein in diesen ganzen Internet. Es war unheimlich schwer. Also wenn man da nicht mit aufwächst, muss man sich da richtig reinfuchsen. Aber ich habe einen Sohn gehabt, der hat immer nur gesagt, Mama, mach. Versuch's einfach. Kannst nichts falsch machen. Hab aber dann einen Kursus mitgemacht und wie man eine Homepage aufbaut, natürlich mit einem Programm. Und seitdem mache ich meine Homepage selbst.
Wow. Das ist ja also total cool, wenn man sich das aufbaut und das dann auch quasi sich selber beibringen kann, wenn man da eine bestimmte Affinität für hat. Was würdest du jemandem raten, der sich jetzt vielleicht ein bisschen digitaler aufstellen möchte, der da aber so ein bisschen noch Hemmungen hat, irgendwie in diesen Bereich so reinzugehen?
Auf jeden Fall einen Kursus mitmachen. Also, dass man von der Grundbasis her einfach mal dieses System des Aufbaus einer Homepage, wenn wir uns daran festhalten. Weil du arbeitest ja mit der Oberfläche und dann arbeitest du ja immer wieder mit diesem Hintergrund, mit der nächsten Plattform und so weiter. Dieses System des Internets, das erstmal zu kapieren, das muss man im Grundkursus erst einmal gelernt haben.
Wenn wir nochmal auf die Vertriebswege zurückkommen, wie stark ist man denn abhängig von den digitalen Vermarktungswegen?
Das hat man eigentlich selbst in der Hand. Also man kann es so, dass man online gebucht werden kann. Wir haben mittlerweile auch 3 Wohnungen, die online gebucht werden können. Da muss man natürlich aufpassen, dass man das auch sofort blockiert, wenn wir es selbst vermieten. Also wir haben immer die Möglichkeit, die Wohnung auch selbst zu vermieten. Man vergibt die nicht komplett an diese Portale. Aber dass da keine Doppelbuchungen dann sind. Von daher muss man immer ganz schnell dann blockieren. Aber ansonsten hat man das alles selbst in der Hand. Ob man jetzt in dem einen Vertriebszweig rein will oder bleiben will. Wir sind auch aus einem wieder rausgegangen, weil die so viel Geld verlangten. Also das war über 1.000 Euro im Jahr. Und da haben wir gesagt, also das kriegen wir aus dem Vertriebszweig überhaupt nicht wieder raus. Da sind wir auch rausgegangen. Also wir gucken schon, über welche Vereine wir dann oder über welchen Vertrieb wir dann Gäste bekommen und Anfragen bekommen. Und da bleiben wir dann auch drin.
Ist das denn so eine Art erarbeitetes Netzwerk über die Jahre? Oder wenn ich sage, ich will ab morgen eine Ferienwohnung an den Markt bringen, wäre das auch möglich?
Ja, sofort. Also man kann das direkt online stellen und dann ist die Wohnung mit drin. Also man kann alles blockieren, man kann alles selbst. Man gibt selbst die Preise ein. Man gibt selbst ein, wann oder über wie viele Nächte man das nur will, ob man eine Nacht nur auch annimmt oder nur ab einer Woche. Man kann selbst blockieren, wenn man sagt, ich möchte jetzt über dem Portal überhaupt in der Zeit keine Buchung haben, dann blockiert man das komplett. Also das liegt ganz in unserer Hand. Wir können die selbst fertig machen und selbst alles pflegen.
Wie digital aufgestellt muss man denn sein, beziehungsweise was erwarten die Kunden denn von euch? Kommen die hier an und erwarten, dass sie eine Schlüsselkarte in die Hand kriegen zum Beispiel?
Nein, die Gäste kommen an und die wollen auch erst eine Hofführung haben. Die wollen wissen, wo was möglich ist. Die wollen wissen, ob man auch Informationsmaterial noch über andere, also Ausflugsziele und so weiter hat. Die wollen wissen in der Wohnung auch, wenn was ist. Die wollen wissen, ob man WLAN hat. Also das ist unheimlich wichtig heutzutage, weil ja auch viele ihre E-Mails abrufen müssen. Wir haben ja auch welche, die auch direkt hier dann Homeoffice noch machen müssen. Und dann eben die Möglichkeit, was nachzugucken, was man alles machen kann. Weil die über Internet gucken, haben die geöffnet oder nicht. Da haben wir kaum noch Arbeit mit, weil die Gäste das dann selbst machen. Die gucken einfach im Internet nach. Also WLAN ist ganz, ganz wichtig.
WLAN, super wichtig, jo. Dann könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel gerade Gast im Hasseltal seid, ja auch super entspannt unseren Podcast hören. Das letzte Wort in dieser Folge möchte ich dann nochmal Hildegard überlassen. Vielen Dank fürs Einschalten und einen schönen Urlaub im Hasetal.
Wir sind jetzt wirklich 25 Jahre dabei. Es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Wir sind Ende der Saison, dann sagen wir immer, ach ja, Gott sei Dank, jetzt ist mal ein bisschen mehr Ruhe. Jetzt können wir vieles machen, was wir den ganzen Sommer nicht geschafft haben. Und wenn dann der Frühling kommt, dann freuen wir uns immer wieder, dass es endlich losgeht. Also ich habe auch nach 25 Jahren noch richtig Spaß daran und es freut mich auch, dass Kerstin da so viel Spaß dran hat, meine Schwiegertochter. Und sie das jetzt auch schon, diese ganzen Anfragen, Schriftkram, das hat sie sich jetzt schon eingearbeitet und sie macht das jetzt. Das war immer die Arbeit, die ich nicht gern tun mochte. Alles andere mache ich gern tun. Ich mache sehr viel ein und das sind unsere Gäste freuen sich immer über meinen Vorrat, den ich habe. Und das wird alles sehr gut angenommen. Und weil ich einfach eben die Sachen, die ich auf dem Hof habe, durch meinen Kneipp-Lehrgang habe ich sehr viel über Wildfrüchte kennengelernt und Wildkräuter kennengelernt. Und da mache ich ganz viel. Und dieses Wissen gebe ich unheimlich gern an die Gäste weiter. Und die fragen auch ganz viel. Und das macht mir Spaß. Einmachen ist mein Hobby.
Dieser Podcast wird produziert von den Rabauken Studios. Rabaukenstudios.de